mit euch und Friede. Von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Vielleicht haben Sie sich gefragt, wie kommt es eigentlich zu diesem Gottesdienstthema Dienen? Warum hat das denn der Pastor dazu mitgebracht? Das hat einen Grund und der liegt darin, dass wir eine Predigtreihe haben, die hat am letzten Sonntag begonnen zum Samuel. Letzten Sonntag haben wir uns über deine Berufung Gedanken gemacht und über das Thema Berufung nachgedacht im Gottesdienst. Und heute wollen wir etwas hören über den Dienst des Samuels. Und dadurch ist eben auch das Thema dieses ganzen Gottesdienstes entstanden. Und wir wollen hören als Predigttext 1. Samuel 7, die Verse 3 bis 12. Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel: Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet eure Herzen zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich die Bale und Astarten und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel in Mizpah, dass ich für euch zum Herrn bete. Und sie kamen zusammen in Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tage und sprachen dort: Wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Israeliten zu Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mizpah, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und sie sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpah und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Bethkar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Schen und nannte ihn Ebeneser und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort aus dem Alten Testament, dass du uns jetzt schenkst in unser Leben hinein, für unseren Dienst, für diese deine Gemeinde. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns die Bedeutung dieser Worte aufschließt, dass du zu uns sprichst aus dieser Predigt. Dieses Wunder, dass wir deine Stimme hören können und werden in der Predigt, das wird nur dann geschehen, wenn du selber diese Predigt segnest. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns alle. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben vom Dienst des Samuels. Vom Dienst des Samuels. Und nicht, dass jetzt jemand hier abschaltet, weil er sagt, naja, Dienst, das ist ja ein Priester gewesen. Also sowas passt vielleicht in ein Pastoralkolleg hinein. Aber ich bin ja nur ein ganz einfaches Gemeindeglied. Das wollen wir nie vergessen, auch wenn wir hier über einen Priester im Alten Bund nachdenken, was er getan hat. Im Neuen Bund sind wir im Priestertum aller Gläubigen. Nicht nur die per Ordination und kirchlichen Rechten so einen schwarzen Lutherrock tragen dürfen, sondern wir alle sind zu Priestern berufen, haben den Auftrag zur Weitergabe des Evangeliums, dürfen für andere einstehen vor Gott, so wie das eben Priester gemacht haben im Alten Bund. deshalb geht dieser Text und dieser Dienst des Samuels uns alle an. Und ich möchte sprechen über drei Punkte. Der erste Punkt, das Ausrichten auf den Herrn. Der zweite Punkt, das Schreien zum Herrn. Und das dritte, das Erinnern an die Taten des Herrn. Das sind drei ganz wesentliche Punkte des Dienstes des Samuels. Und das sind ganz wichtige Punkte für unseren Dienst, die wir immer wieder zu tun haben. Das ist der erste Punkt, das Ausrichten auf den Herrn. Der Samuel, das war ein richtig guter. Der war klar bei dem allmächtigen Gott in Jesus Christus. Das war sein Diener. Und wenn da einer ganz klar als Diener ist, dann wird er immer wieder eins tun. Die Menschen, mit denen er lebt, für die er Verantwortung hat, ausrichten auf Gott. Auf Gott, auf Jesus, ganz allein. Immer wieder zu zeigen, Jesus allein, Gott allein. Das tut Samuel hier, nicht? Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel: Wenn ihr von euch von ganzem Herzen zum Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Also in Israel damals war es nicht so, dass die jetzt Gott nicht mehr kennen würden, dass die bei Jahwe nicht mehr wären. Die kannten Gott, die kannten Jahwe. Aber neben diesem Gott, mit dem das Volk Israel so wunderbare Erfahrungen gemacht hat, da haben die noch andere Götter gestellt, die waren wichtig, die waren auf selber Ebene. Dieser Jahwe war ja ein guter Gott gewesen in der Wüste, nicht? Da hat er ja geholfen am Schilfmeer und da hat er die Ägypter zerstört. Ja, aber wie sie jetzt ins Kulturland gekommen waren, ins gelobte, verheißene Land, ob dieser Wüstengott Jahwe wirklich Ahnung hat vom Ackerbau und von der Viehzucht. Und haben sie ein bisschen geguckt bei den Kanaanitern, die schon ganz lange Ackerbau betrieben und denen es wirtschaftlich gut ging. Und die hatten nicht diesen Gott Jahwe. Die hatten den Baal und die Astarten. Das waren so Fruchtbarkeitsgötter, nicht? Da gab es so ganz abstruse Geschichten, die waren so halb pornografisch, wenn Baal dann über das Land kam und das Regen befruchtete, denn der Regen befruchtete das Land halt nicht. Und mit denen lief das vermeintlich so gut. Und da sagten die Israeliten, naja, die können auch noch gebrauchen. Jahwe ist ja schön und gut. Und wenn es mal ganz schlimm wird, gehen wir zu denen, das ist so die Notrettung. Aber für den normalen wirtschaftlichen Betrieb, nicht? Damit Fruchtbarkeit des Landes, damit sie unser Vieh vermehrt, nicht? Und damit wir auch in der Familie Fruchtbarkeit haben, damit wir Söhne und Töchter kriegen, da brauchen wir noch andere Götter, nicht? Die nehmen wir auch noch mit hinein, nicht? Und da hatten sie eben so ein ganzes Konglomerat an den Dingen, die für ihr Leben wichtig waren. Wie gesagt, Jahwe war nicht vergessen, der allmächtige Gott. Aber da gab es noch ganz viele andere Dinge, die wichtig waren. Und da hinein spricht der Prophet und sagt, dass diesen Riesenblödsinn, das darf nicht sein. Tut von euch allen anderen Krempel weg. Alles, was ihr denkt, was ihr sonst noch bräuchtet, neben dem Allmächtigen, das euer Leben gelingt, das ist Abgötterei. Das ist ein Verstoß gegen das erste Gebot. Und da geht Samuel hin und richtet sie aus, allein auf den Allmächtigen hin. Das ist Teil seines Dienstes. Und wenn wir die Bibel lesen, und das tut ihr ja, viele von euch tun das, ein Glück, ein Segen, dann sehen wir, dass das immer wieder passiert. Der ganze Dienst der Propheten im Alten Testament, im Alten Bund, ist nichts anderes als ein permanentes Ausrichten auf Gott hin. Verlass dich nicht auf andere Dinge auch noch. Mach nicht diese Sowohl-als-auch-Lebensführung. Ja, ich habe den Herrn und Heiler, den Jesus Christus, aber eben auch noch jemand anderen. Sondern vertraut dem Herrn ganz alleine, Ausrichtung auf Gott allein. Den Blick immer wieder nur auf Gott, immer wieder nur auf Jesus. Das tun diejenigen, die beim Herrn sind. Das ist auch das, was Jesus selber immer wieder getan hat. Wir kennen diese wunderbare Geschichte, Matthäus 6 aus der Bergpredigt, halt nicht vom Falschen, vom Rechten sorgen. Und Jesus genau das anspricht. Er sagt, was ist mit euch los? Was macht euch denn Gedanken? Und das, was ihr essen werdet, was ihr anziehen werdet, schaut die Vögel unter dem Himmel. Schaut die Lilien auf dem Feld. Darum müsst ihr euch keine Gedanken machen. Wenn es das wirklich gibt, einen allmächtigen Gott im Himmel, dann braucht uns darüber keine Sorgen zu machen. Sondern, so sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere fällt euch dann zu. ganz deutliche Ausrichtung allein auf Gott hin. Immer und immer und immer wieder. Und wie gesagt, auch schon im ersten Gebot, nicht von den 10 Geboten halt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, nicht. Tu das nicht. Und das ist das, was wir auch heute immer wieder tun. Nicht nur damals vor 3000 Jahren, die Israeliten, die dachten, naja, ob Gott hier wirklich kann, ich muss mal auf Nummer sicher gehen und mir den Baal und die Astarte auch noch ins Haus holen, nicht. Wenn wir so überlegen, naja, ob meine Altersversicherung wirklich sicher ist, klar, Gott kann mich schon versorgen, ich habe eine Menge mit dem erlebt, aber so ein bisschen muss ich auch meinem Geld vertrauen, nicht? Das sind ja heute unsere Fruchtbarkeitsgötter, nicht? Wir haben heute keine Bale und Astarte mehr, nicht? Aber wir haben unsere Aktiendepots halt, nicht? Und wir haben unsere Immobilienspekulationen, all diese Dinge, mit denen unser Leben ja gesichert wird halt, nicht? Wenn ihr wirklich ganz beim Herrn sein wollt, dann tut das von euch ab. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Ihr könnt nicht Gott und den Götzen dienen. Ihr könnt nicht Gott und den Balen dienen. Ihr müsst allein bei Gott bleiben. Und dadurch, dass ihr neben den allmächtigen Gott in Jesus Christus andere Götter, andere Götzen, andere Bale, andere Dinge stellt, da verwehrt ihr euch so viel Segen. Samuel sagt es, wenn ihr Gott alleine dient, wenn ihr ganz mit Herzen bei ihm seid, da braucht ihr um das andere nichts mehr zu fürchten. Da kommen die Philister, das sind große Philister, nur damals, in der damaligen Zeit. Die überlegene Militärmaschinerie halt, nicht? Die Israeliten, die hatten ja nicht mal ein stehendes Heer. Da kamen die Nomaden, die Bauern so zusammen, die haben so ein bisschen versucht, Krieg zu machen. Und die Philister, die hatten schon Allianzen. Die hatten Berufsarmeen halt, nicht? Die hatten auch vor allem eine Berufsarmee, die hatten noch die besseren Waffen. Die Philister hatten schon Eisen. Verboten, den Israeliten Eisen zu haben, heißt dann hier einige Kapitel, weil es war keine Schmiede in ganz Israel, nur die Philister hatten eine Schmiede, nicht? Und die hatten Waffen aus Eisen und die hatten so ein paar Steinwaffen und so ein paar Bronzewaffen halt, nicht? Da kannst du nicht mit gewinnen. Es sei denn, der mächtige Gott ist auf deiner Seite, das erleben wir auch hier. Und dann greift Gott ein und er lässt einmal donnern vom Himmel und er hilft zunächst den Philistern gar nicht zu ihren riesigen Kriegern mit ihrer überlegenen Militärmaschinerie halt nicht, mit ihren tollen Rüstungen, mit den tollen Waffen, nix. Da werden die weggehauen. Die werden einfach weggehauen und dieses lahme Heer der Israeliten kann sie dann auch furchtbar schlagen halt nicht. Aber nur deshalb, weil sie sich zuvor bekehrt haben, die fremden Götzen von sich abgetan haben, dann erleben sie den Segen Gottes. Wenn sie dabei geblieben wären, nicht, naja, Jahwe ist ja wichtig, zu dem wollen wir auch beten, aber Baal und Astarte behalten wir auch noch halt nicht, dann hätte es diesen Segen über die Philister nicht gegeben halt. Der wurde dadurch möglich, dass sie sich haben ausrichten lassen auf den allmächtigen Gott alleine hin. Und dazu ruft Gott dich auch heute auf, dass du dich neu bekehrst, und dich alleine ausrichtest auf ihn hin. Verlass dich auf nichts anderes, sondern auf dem Herrn von ganzem Herzen. Und wir sehen, wie der Herr dich führt und segnet, wie er dich wirklich bewahrt vor all dem, vor dem du Angst hast. Aber das ist nicht nur das, was wir selber hören dürfen, außen von diesem Dienst des Samuels. Das ist auch das, was wir an andere weitergeben dürfen. Achtet aufeinander halt nicht. Das haben wir eben gelesen auch. Hören wir immer wieder in der Bibel, Hebräer 10, habt aufeinander acht. Wenn ihr mit jemandem mit dem Auto nach Hamburg fahren wollt, fahrt auf die A1 auf und der fährt mit dem Auto, der sitzt am Steuer Richtung Osnabrück, dann werdet ihr auch sagen, hallo, das ist was falsch, wir wollen doch nicht runter nach Dortmund fahren, sondern wir wollen nach Hamburg, wir müssen umkehren, wir müssen was anderes machen. Und so ist auch, wenn wir als Brüder und Schwestern miteinander gehen, wenn da einer am falschen Weg ist, dann dürfen wir auch mit ihm sprechen, dann dürfen wir ihm sagen, aber du bist doch hier am falschen Weg. Wichtig, als erstes immer selber bei einem gucken, nicht Wochenpsalm letzte Woche bei Psalm 139 halt nicht, der schloss mit den Versen 23 und 24, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Das müssen wir natürlich zuerst immer als erstes bei uns selber machen, aber wir dürfen auch in Liebe und in Geschwisterlichkeit mithelfen zu schauen, wenn Geschwister auf dem falschen Wege sind. Wenn sie nicht mehr kommen in den Gottesdienst, dass wir diesen Menschen nachgehen, dass wir sie unter das Wort rufen, dass wenn einer nicht mehr liest in der Bibel, dass wir dafür beten, dass wir hingehen, dass wir für ihn die Hände falten halt. Nicht nur hingehen und so nach dem Motto, das ist ja ganz einfach zu sagen halt, nicht so mit 3 Sätzen in 5 Minuten erklärt, du bist vollkommen falsch in deinem Leben zu führen. Nein, sondern dass wir wirklich mithelfen, nicht? Dass Ausrichtung auf Gott passiert. Das hat Samuel getan. Und das dürfen und sollen wir auch immer wieder in unserem Dienst tun. Erstens sollen wir uns selber ausrichten lassen, auf Jesus immer wieder, aber wir sollen immer wieder auch dazu beitragen, dass andere immer wieder auf Jesus allein ausgerichtet werden. Samuel hat Verantwortung für ganz Israel gehabt. Und hier sitzen Menschen, die haben große Verantwortung für andere Menschen. Nicht nur diejenigen, die irgendwo im Betrieb sind und Untergebene haben. Nein, das sind die Großeltern und das sind die Großväter und Großmütter. Das sind die Eltern, das sind die Paten, die Verantwortung für andere haben. Das sind die Nachbarn, denen man schon immer hilft, auf die man Einfluss hat. Und bitte kümmert euch nicht nur um Menschen, dass sie gesundheitlich gut versorgt sind und dass ihr Haus, der Rasen gut gemäht sind, wenn sie im Urlaub sind, sondern helft immer auch mit zu schauen, wenn Menschen nicht allein auf Jesus ausgerichtet sind, dass ihr hingeht und den Menschen klar macht, hey, richtet euch aus auf Gott allein. Wenn ihr das nicht tut, dann kann euer Leben nicht gelingen, dann kommt ihr immer wieder in die Katastrophe. Das ist das Erste im Dienst des Samuels, das Ausrichten auf den Herrn. Das Zweite, das Schreien zum Herrn. Das Schreien zum Herrn. Ich erinnere mich an eine Szene, die ist 1979 passiert. Da war ich auf der ersten Klassenfahrt meines Lebens auf Sylt, war in der 6. Klasse am Gymnasium und da bin ich in Streit geraten mit jemandem aus der Parallelklasse. Die Parallelklasse, die hatten so eine Lehrerin. Nicht, also nichts Schlechtes bei Lehrerin, war eine ganz wunderbare Frau. Und ich hatte mich mit dem so richtig angeschrien halt nicht und die zog mich dann zur Seite. Und die hat mir dann nochmal alles erklärt, wie man mit Menschen umzugehen hat, nicht? Und dann sagte sie den Satz, hier bei uns wird nicht geschrien. Hier bei uns wird nicht geschrien. Ich bin eher so ein Schreier, das wissen Sie halt nicht. Also ich bin schon mal so, hier bei uns wird nicht geschrien. Und das hat seine Berechtigung und das würde ich und den Konfirmanden und so auch erklären. Hier bei uns wird nicht geschrien. Aber in der Bibel, nicht? In der Bibel wird geschrien. Da wird geschrien, auch hier bei uns in der Geschichte. Da geht es nicht so ein bisschen gesittet und kultiviert zu, sondern da wird richtig mit Dezibel richtig rausgehauen, nicht? 2. Samuel 7, Vers 8 und 9 heißt es. Da sprachen sie zu Samuel, lass nicht ab für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer und schrie zu dem Herrn für Israel. Und der Herr hörte ihn. Israeliten bitten um das Schreien. Samuel schreit für Israel, schreit. Und der Herr hört ihn. Wenn Menschen schreien, dann sind sie ganz bei einer Sache. Damit sind sie mit ganz starker Emotionalität gefüllt. Dann sind sie von etwas in ihrem ganzen Wesen gefüllt. Und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen. Es gibt den Freudenschrei. Ich erinnere mich, ich habe meinen Bruder, das ist ein ganz nüchterner Typ, begleitet zu einer Prüfung, die hat er im Landeskirchenamt in Bielefeld. Er musste eine Philosophieprüfung ablehnen, die hat er dann bestanden. Da kam der raus und hatte in dem Landeskirchenamt vor Freude geschrien, hat sich ein halbes Jahr vorbereitet. Dann kam der raus, riss die Arme so hoch und hat geschrien. Ja, der richtig gejubelt. Das hat ihn richtig erfüllt. Er war in dem Moment nur noch dankbar. Freudenschrei, das aus dem Büros der Leute kam und sagte: ein bisschen leiser hier nicht. Freudenschrei. Ich habe das erleben müssen: Trauerschrei. Ich habe mal einer Frau die Todesnachricht überbringen müssen. Ihr Mann war bei einem Unfall ums Leben gekommen halt. Und diese Frau, die hat wie furchtbar geschrien. Das ist mir über Wochen nicht aus dem Ohr gegangen. Ein ganz furchtbares Schreien, die nachts anstimmte. Das war etwas ganz Grausames. Es gibt den Wutschrei, nicht, wenn man etwas, das man nicht ändern kann, wenn man fast sich die Zähne ausreißt, nicht, wo man das richtig bewegt, nicht, wo man vor Wut schreit, nicht. Es gibt den Schrei, wenn man ganz große Schmerzen körperlich fühlt, wenn man verletzt ist halt nicht, das wirklich man nicht mehr anders kann, als das, was einem bewegt, dass man es einfach rausschreit. Wir kennen das auch, dass man schreit, wenn man große Angst hat, nicht? Die kleinen Kinder oder wenn man Ehefrau, die ein bisschen schreckhaft ist, halt nicht, die schreien dann, wenn sie wirklich da in so eine Angstsituation kommen. Also wenn Menschen wirklich nach einer Sache ganz gepackt sind, dann schreien sie. Das sehen wir, dass das die Bibel gut heißt, wenn Menschen ganz gepackt sind von etwas und dann zu Gott schreien. Als das Volk Israel in Ägypten ist, da heißt es, und sie schrien zu Gott. Die haben nicht so ein bisschen gebetet, ja, wenn es vielleicht noch geht, halt, dann hilf uns hier von unseren Peinigern. Die haben geschrien, da heißt es immer wieder im Alten Testament, Gott hörte das Schreien. David in den Psalmen halt. Ich schreie zu dir Tag und Nacht. Jeremia berichtet von seiner Gebetspraxis in den Klageliedern. Ich schreie zu dir, doch du stopfst dir deine Ohren zu. Bartimäus, das ist eine ganz tolle Geschichte, nicht? Der blinde Bettler vor Jericho. Und ich, der schreit nicht, Kyrie, sondern Herr, erbarme dich. Ich würde sagen, lieber noch, nicht so, nicht hier den schönen Zeremonien, nicht? Und der schrie noch lauter, nicht? Der hört überhaupt gar nicht auf, nicht? Und das wird von Gott gesegnet, von Jesus gesegnet. Der ruft ihn zu sich halt, nicht? Immer wieder das Schreien, auch im Galaterbrief heißt es einmal, nicht? Unser Geist schreit, aber, lieber Vater, unser Geist schreit halt, nicht? Die wichtigen Dinge, die uns wirklich bewegen, die schreien wir raus. Und das heißt, dass wir dann wirklich mit ganzem Herzen bei Gott sind. Und das ist etwas ganz Gutes für unsere Gebetspraxis, wenn wir wirklich schreien können. Wirklich schreien. Und Gebete sind dann vollmächtig, wenn wir sie wirklich zu Gott rausschreien. Wenn nichts mehr ist, unsere ganze Hilflosigkeit, wenn wir sie rausschreien, oder unsere ganze Dankbarkeit, wenn wir nicht mehr anders können, nicht unsere Freude so füllt, nicht. Das sind gute Gebete halt, nicht? Das Schreien zum Herrn. Wie wunderbar, dass Israel einen Priester hatte, der in der Lage war, wirklich die Not in sein Gebet zu packen und zum Herrn zu schreien. Wie gut, dass wir so auch einen Priester haben. Nicht nur der Pastor, der ist, wir haben ganz anderen Priester. Jesus Christus. Der hat auch geschrien. Auf Golgatha hat er für uns geschrien zum Vater, nicht? Vergib ihnen ihre Schuld, sie wissen nicht, was sie tun, nicht? Und er stirbt mit dem Schrei auf den Lippen halt, nicht? Das Schreien zum Herrn, das ist elementarer Bestandteil des Priesterdienstes. Das hat mich auch nochmal in meinem Priester- und Pastorendienst ganz gepackt, zu sagen, du musst mehr für deine Gemeinde schreien. Nicht nur so emotionslos, wie ich es häufig tue, beten. Das tue ich schon, nicht? Dass ich weiß, oh, hier hat jemand seinen Angehörigen verloren oder hier ist jemand krank. Oder hier hat einer eine Not mit seinen Kindern halt, nicht, dass ich sage, okay, ich nehme das auf meine Gebetsliste und das arbeite ich ab. Nein, Gott hat mir nochmal ganz deutlich gezeigt für meinen Dienst, schrei für sie zum Herrn. Wirklich, gib dich da ganz hinein. Mach dich zu jemandem, der eine Last wirklich mitträgt, der sich ganz in die Not mit hineinstellt. Das Schreien zum Herrn. Und das möchte ich euch auch Mut zu machen, halt nicht für andere zum Herrn zu schreien. Und da kommt es jetzt nicht darauf an, dass ihr irgendwie eine besondere Fonzahl erreicht, was es nicht bei 100 Dezibel ist, ist gut, bei 110 Dezibel ist sehr gut und bei 130 ist es dann ganz hervorragend. Das versteht ihr, dass es das nicht ist. Aber dass ihr wichtig, wirklich im Gebet dann wirklich so seid, dass ihr ganz dabei seid für eine Sache. Und dann hat euer Gebet eine ganz andere Vollmacht. Und da bittet Gott auch im Heiligen Geist darum, dass er euch wirklich den Geist gibt, dass ihr das könnt, dass ihr das erkennt. Und dass euch die Not, das Elend eines anderen Menschen halt, seine Bedrängnis, so betrifft, dass ihr stellvertretend für jemand anderen schreien könnt. Das würde ich mir wünschen für unsere Gemeinschaft. Nicht so wie die Lehrerin gesagt hat zu mir, nicht in der 6. Klasse, bei uns wird nicht geschrien. Ich würde mir wünschen, wir würden füreinander schreien zum Herrn. Wenn Menschen krank sind, dass wir füreinander schreien für denjenigen, der krank ist. Wenn einer in der Bedrohung ist, in der Not, in der Angst oder sonst irgendwas, da schreien halt nicht zu dem Herrn. Nicht nur die Hände falten und so emotionslos, sondern wirklich ganz dabei sind, das Schreien zum Herrn. Und das vielleicht auch noch, das ist wichtig zu sagen halt nicht, wenn wir da dabei sind, wenn wir beim Schreien beim Herrn sind, also ganz am Herzen Verbindung mit dem Allmächtigen haben, vor Jesus stehen, vor seinem Thron im Geiste und zu ihm schreien, dann kann uns nichts passieren. Das ist der Prozess, der hier passiert. Wir sind mitten in diesem Schreien drin. Der Priester schreit zu dem Herrn und da bricht all die Not rein. In dem Moment kommen die Philister halt nicht. Und da ist ja eigentlich jetzt Weltuntergangsstimmung, nicht? Die sind gerade bei ihrem Gottesdienst halt nicht. Die sind gerade mittendrin bei was ganz Wichtigem halt nicht. Da sind die natürlich nicht auf Verteidigung ausgerichtet. Aber brauchen die auch gar nicht. Da ist der Herr da und der verteidigt sie nicht. Er ließ dann mit großem Schall. Es gibt einige Kapitel weiter eine ganz furchtbare Szene. Da ist der König Saul und der steht auch vor dem Krieg. Der König Saul wartet auf den Samuel, der muss kommen, um eben dieses Opfer zu verbringen. So haben wir damals Krieg geführt, nicht auch, wenn wir den Krieg begonnen haben, dass sie erstmal richtig zum Herrn geschrien haben, nicht, dass sie sich ihm anbefohlen haben. Und jetzt kommt Samuel nicht, so heißt es da nicht. Und Saul liegt in Gilgal und wie gesagt, hat kein Berufsheer, das sind alles nur Leute, die kommen zu mir freiwillig und die sehen das Riesenheer der Philister und einer nach anderen sagt mir, hier mache ich nicht mehr mit. Es werden immer weniger, halt immer weniger, immer mehr laufen weg halt nicht. Und dann kriegt Saul ganz große Angst. Und dann sagt er, wir können jetzt nicht mehr auf Samuel warten. Ich
sprich selber schnell ein Gebet, halt nicht, und dann geht's los. Jetzt machen wir Krieg, weil nach meinen Berechnungen, jetzt könnten wir vielleicht noch gewinnen, halt nicht. Und dann macht er das so, beginnt den Krieg, in dem Moment kommt Samuel und sagt, weil du das gemacht hast, deshalb wird die Königsrolle genommen. Deshalb wird Saul verworfen. Weil er nicht wirklich im Schreien drin ist, weil er nicht erst sagt, das tue ich zuerst und dann mache ich alles andere, nicht sich auf den Herrn ausrichtet, sondern weil er erst wieder mit menschlichen Dingen rechnet und hat Angst, naja, also schreien zu Gott ist ja gut, das wusste Saul, aber wir müssen doch jetzt ins äußere Notwendigkeit, jetzt müssen wir doch Krieg führen halt, ne? Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Besseres, als wenn wirklich im Schreien beim Herrn ist, meint wirklich jetzt nochmal nicht die Lautstärke, sondern ganz wirklich beim Herrn mit dem ganzen Herzen, mit ganzer Emotion, ihm alles zu bringen, halt nicht. Die Not, die man selber hat, die Not des anderen halt, aber auch die Dankbarkeit, ja, auch das ist etwas, was wir rausschreien dürfen. Und damit komme ich zum dritten Punkt und letzten Punkt unserer Predigt, was auch priesterlicher Dienst ist, das Erinnern an die Taten des Herrn. Das Erinnern an die Taten des Herrn. Da hat Gott diesen großen Sieg geschenkt. Nicht? Die Israeliten haben sie erst ausrichten lassen, Samuel hat zum Herrn geschrien und dann gibt es einen grandiosen Sieg über die Philister. Halt, nicht? Aber Samuel, das ist ein erfahrener Theologe, der weiß ganz genau, das ist wieder schnell vergessen. Die Israeliten, die haben unwahrscheinliches Kurzzeitgedächtnis. Halt, nicht? Eben noch hat ihm Gott in der Wüste geholfen und am nächsten Tag dasselbe Problem halt nicht und die schreien wieder nur, wenn wir nur Probleme und morgen hadern halt ganz furchtbar. Und da geht er halt hin und sagt, damit die das nicht vergessen, stelle ich hier einen Stein auf, Ebenezer. Bis hierhin hat uns Gott geholfen. Das ist Teil seines priesterlichen Dienstes, dass er das Volk daran erinnern will und muss, wie großartig Gott an ihnen getan hat. Ebenezer, bis hierher hat uns Gott geholfen. So nennt er diesen Stein, das ist die Übersetzung, bis hierher hat uns Gott geholfen. Damit wir immer dort zwischen Mispa und Schilden demnächst herging, sich immer wieder erinnern daran sollte, Gott hat uns geholfen. Und das ist wichtig für den priesterlichen Dienst. Es ist wichtig für den Dienst des Samuels, dass er im Namen Gottes immer wieder das Volk daran erinnert, wie Gott geholfen hat. Na, das ist nochmal ein Predigtext, der passt zum 9.11. Daran will ich uns heute auch erinnern, nicht? Was vor 25 Jahren passiert ist. Vor 25 Jahren ist die Mauer in unserem Vaterland umgefallen. Und nicht, weil Helmut Kohl so ein brillanter Politiker gewesen wäre, nicht, weil Wolf Biermann so gut auf der Gitarre klimpern konnte und nicht, weil irgendwelche Leute im Politbüro ein Einsehen hatten. Die Mauer ist nur aus einem einzigen Grund gefallen, weil Gott es so geführt hat. Menschen in der DDR, in der kleinen unterdrückten Kirche, haben zu Gott geschrien. Die Hände gefaltet und gebetet. Daraus sind die Montagsdemonstrationen entstanden. Und so ist die Mauer umgefallen. Das wird heute natürlich alles vergessen, nicht? Das ist so. Die Deutschen, die sind genauso vergesslich wie das Volk Israel damals, nicht? Da wird alles jetzt wieder alles umgeschrieben. Selbst Helmut Kohl, nicht? Ich habe den noch Anfang 2001 gehört, da hat er selber noch gesagt, nicht, dass Gott dieses Räderwerk betrieben hat. Er sei nur ein ganz kleines Rädchen gewesen. Es wäre allmächtig, Gott bewegt. Durch die Gebete der Menschen habe ich selber auf dem Vortrag von ihm persönlich gehört. Heute heißt er auf einmal, ja, ein Abstreifender, der Heilige Geist war es nicht. Doch, das war allein der Heilige Geist, dass da kein Schuss gefallen ist. Das war Wirken des großen Gottes. Nichts anderes. Nichts anderes, dass wir ein vereintes Vaterland haben. Und das werde ich nicht aufhören zu sagen, bis ich die Augen zumache. Ist allein Verdienst des allmächtigen Gottes. Keiner unserer westdeutschen Politiker hatten sich alle mit abgefunden mit der Wiedervereinigung. Keiner drüben. Das wollten die alle nicht, nicht? Und wenn man dann diese Geschichte liest, am 9.11. sieht nicht, wie dieser Schabowski da liest, ja, ich weiß das jetzt gar nicht, wie wissen das eigentlich? Das geht ab jetzt sofort, nicht? Da kann man sagen, der Typ hat sich alle auf der Waffel gehabt, das war ein intelligenter Mann und ist ein intelligenter Mann. Nein, das ist Wirken Gottes, so führt Gott. Das ist etwas Großartiges, was passiert ist, nicht? Eine große Tat Gottes. Aber nicht nur das, was am 9.11. passiert ist, nicht daran wollen wir denken, wie Gott uns bis hierhin geholfen hat, nicht? Auch in euer persönliches Leben. Da darf ich mich wie Samuel heute hinstellen. Ich möchte so einen virtuellen Stein aufstellen zum Ebenezer. Wie hat Gott dir nicht geholfen in deinem Leben? Wenn du zurückdenkst, wie oft hast du die Hände gefaltet? Jetzt möchte ich von mir erzählen. Da kann ich erzählen, wir sind der nächste Sonntag noch hier, was ich alles Gott gebeten habe zu tun. In der Schule, für die Arbeit, für jenes, im Studium, halt nicht, für meine Ehe, für meine Krankheiten, für alles gebetet. Und was war? Gott hat immer wieder geholfen. Er hat nicht alles erfüllt, was ich wollte, aber er hat immer wieder geholfen. Ebenezer, 2014 darf euch das bezeugen. Gott hat mir immer wieder geholfen. Und das hat er in eurem Leben auch getan. Das wisst ihr viel besser als irgendjemand anderes. Da könnt ihr euch selber Zeugen sein. Gott hat euch geholfen in euren Krankheiten. Gott hat euch geholfen in euren finanziellen Nöten. Gott hat euch geholfen bei Problemen, wo ihr vermeintlich nicht weiter wusstet. Gott hat euch geholfen. Bis hierher hat euch Gott geholfen. Wir werden gleich zur Predigt das Instrumentalstück hören von unserem Pastor Lerner. Lobe den Herrn, da ist in der einen Strophe halt nicht. In wie viel Not hat mich der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Da möchte ich euch gleich bitten, darüber nachzudenken. Nicht, wenn das Instrumentalstück kommt, nicht und sagen, oh, Saschiko, der hat wieder einen guten Tag gehabt, nicht, der hat ganz hervorragend gespielt. Nein, denkt darüber nach, wie Gott euch geholfen hat. Da möchte ich euch heute dran erinnern. Das ist notwendig, nicht? Der Teufel lässt uns das immer wieder alles vergessen halt, nicht? Und indem wir das vergessen, haben wir auch kein Zutrauen zu dem, was kommt, nicht? Aber wenn wir wissen, wie Gott in unserem Leben geholfen hat, dann geben wir ihm nicht nur die Ehre. Nein. Dann kriegen wir selber auch Zuversicht für das, was kommen wird. Und glaubt mir, über all das hinaus, was ihr intellektuell jetzt euch erschließen könnt, wie Gott euch geholfen hat in der Vergangenheit, da habt ihr mehr als drei Viertel schon vergessen. Und ganz vieles habt ihr auch nie mitbekommen, halt nicht. Wie Gott seine Engel gesandt hat, nicht? Und hat euch vor Dingen bewahrt. Ganz vieles an Dingen werdet ihr erst in der Ewigkeit mitbekommen, wie Gott euch geholfen hat. Ihr werdet ihr im wahrsten Sinne des Wortes mit mir zusammen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Du weißt, so viel Bewahrung, so viel Behütung, so viel Hilfe war da. Bis dahin hat uns Gott geholfen. Und wisst ihr noch über das alles hinaus, nicht nur das, was ihr schon erlebt habt, was ihr wisst, über das, was ihr gar nicht mitbekommen habt, wie Gott geholfen hat, haben wir die ganz große Hilfe in dem, was Gott aufgerichtet hat auf Golgatha, nicht? Dass er uns geholfen hat in Jesus Christus, final geholfen hat, nicht? Uns die Schuld vergeben hat und dass, wenn wir an ihn glauben, dass wir ewiges Leben bekommen haben, nicht? Und es ist ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern. So eine Schlacht, die das Volk Israel die Gnade Gottes gewinnen durfte, das ist wichtig, daran zu erinnern. Es ist auch wichtig, im Volk daran zu erinnern, dass der Fall der Mauer nicht irgendwelche Politiker und nicht irgendwelche Musiker gemacht haben oder irgendwelche Oppositionellen, sondern dass da ein Gott war. Aber viel wichtiger als all diese Erinnerungskultur ist es wichtig, die Menschen immer daran zu erinnern, dass Gott ultimative Hilfe geschaffen hat auf Golgatha. Das ist priesterlicher Dienst, den muss vom Pastor tun halt, dass er immer wieder die Menschen daran erinnert, was geschehen ist auf Golgatha. Aber das ist auch euer Dienst halt nicht. Euer Dienst immer wieder hinzugehen. Nicht über das zu sprechen, was Gott getan hat im Leben von Menschen, sie darauf hinzuweisen, was er getan hat in unserem Vaterland, sondern ihr dürft und sollt als Nachfolger und Diener Jesu Christi auch die Menschen immer wieder an das erinnern, was er als ultimativen Sieg für diese Welt getan hat, als er sein Blut für uns vergossen hat auf Golgatha. Der Dienst des Samuels, die drei Punkte, erstens das Ausrichten auf den Herrn, zweitens das Schreien zum Herrn, und drittens das Erinnern an die Taten des Herrn. Über unser Herr und Heiland, diese Predigt über den Dienst des Samuels für deinen Dienst segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.